Und die Akzeptanz einfach danach nochmal neu durchzustarten für den Unternehmer, das ist eine Riesenherausforderung, die vor allen Dingen dann auch immer schwierig ist, auf Null zu stellen, weil man vorher eben Vertrauen verspielt hat. Es ist erstaunlich, wie viel Akzeptanz und Verständnis man erntet, je zeitiger man auf die Stakeholder zugeht. Das ist tatsächlich so.
Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Shift Happens, dem Nordantec-Podcast für Transformationshelden und alle, die es werden wollen. Wir sprechen über Beratung, spannende Karrierewege, Höhen und Tiefen und natürlich Transformation. Mein Name ist Christian Kuhs und ich freue mich auf meinen heutigen Gast. Auf geht's!
Ja, liebe Shift Happens Freunde, ich freue mich sehr auf den heutigen Podcast und habe mit Dr. Christian Heinze und Heiko Schäfer richtige Podcast-Veteranen an Bord. Beide, Christian und Heiko, machen seit 2019 sehr erfolgreich den Restruct Law Podcast. Darauf kommen wir gleich nochmal ganz, ganz kurz. Das muss natürlich sein. Aber vielleicht wichtiger für heute. Beide arbeiten bei BBL als Rechtsanwälte im Restrukturierungs- und Insolvenzbereich. Stellt euch beide einmal selber vor, Christian und Heiko.
Ja, Christian, vielen Dank für die Einladung. Ich stelle fest, dass ich mit 3 Jahren schon zu den Veteranen zähle. In der Tat machen wir das jetzt schon 3 Jahre, haben wir eine gewisse Routine sozusagen im Podcasten. Aber nichtsdestotrotz, ja, ich bin seit 4 Jahren in der Restrukturierung und Sanierung tätig. Ich habe angefangen, schon während des Studiums in dem Bereich zu arbeiten, wollte das eigentlich als Einblick nutzen, um mir verschiedene Rechtsgebiete anzuschauen. Und bin dann aber in der damals noch Gesamtvollstreckungsordnung, Gesamtvollstreckungsverwaltung hängen geblieben und habe da viel Freude dran, gerade an dieser Schnittstelle zwischen Jura und Betriebswirtschaft. Das ist, glaube ich, das Spannende, was so für mich das Thema ist, was mich jetzt auch die ganze Berufsleben schon begleitet.
Ja, Christian, vielen Dank auch von mir für die Einladung. Ich freue mich hier auch heute hier mit Christian mit zu Gast zu sein in einem Podcast. Ich habe überlegt heute Morgen, wie lange ich eigentlich schon hier in dem Bereich tätig bin. Ich bin auf 16 Jahre gekommen, die ich als Rechtsanwalt zugelassen bin. Beschäftige mich also hier vornehm mit der insolvenznahen Beratung, Insolvenzverwaltung. Ja, und wer ist da mal an Bord? Das sind typischerweise, klar, Geschäftsführer, Vorstände, Gläubiger, vor allen Dingen in Krisensituationen natürlich. Und ja, und nebenher, du hattest es eingangs schon gesagt, der Podcast Restruct Law gemeinsam mit Christian hier einmal im Monat on air.
Ja, ihr seid tatsächlich die, das muss ich sagen, die Gäste mit der größten Insolvenznähe. So ganz fern davon sind wir nicht immer gewesen. Erinnere ich mich an einige Gesprächspartner, die da durchaus Berührungspunkte hatten. Aber so ganz auf der dunklen Seite der Macht sozusagen, wie ihr beide, war bisher noch keiner. Du hast das eben schon so ein bisschen umrissen, Christian, warum du, da, das müsst ihr vielleicht nochmal gerade rücken, gleich das Statement, warum du geblieben bist im Bereich der Insolvenz, obwohl du eigentlich erstmal nur einen Querschnitt sehen wolltest. Ist es die Verbindung zwischen Law und betriebswirtschaftlichen Themen oder was ist es für euch beide?
Also für mich definitiv ist diese Schnittstelle, also ich habe ja dann auch noch Zusatzausbildung gemacht, Finanz- und Steuerwissenschaften, weil ganz zeitig schon klar war, in dem Bereich muss man nicht nur Jura können, sondern auch Zahlen lesen können, Unternehmen, Geschäftsmodell auch mal verstehen. Und das ist schon der ausschlaggebende Punkt. Die böse Seite der Macht, ich weiß nicht. Das ist ja sehr schön, eigentlich ein Podcast-Thema schon für sich, für eine gesamte Folge, sozusagen, wie wir gerade in Deutschland auch so damit umgehen, mit diesem Thema Insolvenz, Restrukturierung. Und da arbeiten wir natürlich auch sehr dran, sozusagen auch dem dieses Schmuddelthema zu nehmen, dieses I-Wort, was nicht gesagt werden darf, dass wir da so ein bisschen aus der Ecke rauskommen, weil da gibt's einfach Chancen auch. Wenn ich als Unternehmer tätig bin, gehe ich bewusst Risiken ein. Die können sich halt eben auch verwirklichen im Geschäftsleben. Und um das am Ende des Tages auch wieder gerade zu rücken, ich muss ja nicht erst warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist und alles ganz schlimm ist.
Ja, in der Tat. Also ohne betriebswirtschaftliche Kenntnisse wird es nicht funktionieren. Es sind regelmäßig ja unternehmerische Entscheidungen, die man ja mit beurteilen muss, die man auch als, gerade wenn man als Insolvenzverwalter tätig ist, mittragen muss. Und jedem, der in diese Richtung denkt, sich beruflich zu entwickeln oder auch den Beruf des Verwalters dort zu ergreifen oder auch des Restrukturierungsberaters, der wird am Ende auch tatsächlich nicht umhinkommen, dort aufzusatteln, sei es in Form, so wie Christian es gemacht hat, eines Zusatzstudiums oder schon optimalerweise eigentlich während des Jurastudiums. Das hören wir auch übrigens sehr oft von unseren Gästen, die sich rückblickend wünschen, während des Studiums schon das gemacht zu haben. Und da kann man nur sagen, wenn man da und während des Studiums ist optimalerweise die Zeit dafür da, jedenfalls sollte sie es sein. Und dann ist es hilfreich, glaube ich, das an der Stelle einzubauen, um dann schon gewappnet zu sein, wenn es dann darauf ankommt.
Ja, Absolut. Wir kommen definitiv zu den Chancen und meine dunkle Seite der Macht war definitiv auch eine kleine Provokation. Aber es hat wunderbar funktioniert. Ihr habt definitiv nochmal einiges gerade rückt. Das wollen wir aber auch mit diesem Podcast natürlich tun und machen einen kleinen Streifzug durch das Thema Insolvenz gleich mit allen Facetten, den Für und Wider von verschiedenen Wegen und natürlich auch der Frage, ob es eigentlich wirklich ein Schmuddelthema ist oder nicht eigentlich eine Chance ist. Und ich glaube, da ist schon jetzt klar, was euer Votum sein wird. Vorher einmal muss einmal ganz kurz der Exkurs sein zum Thema Restruct Law in der Restrukturierung. Und nicht nur bei Anwälten ist das sehr, sehr gut bekannt. Sagt einmal ganz kurz, worum geht es im Podcast? Was ist das Format? Wer kommt als Gäste zu euch?
Also ursprünglich angefangen hat es eigentlich mit dem Thema Restrukturierungsrichtlinie. Also Staruk ist das ganz große Stichwort. Das ist ein Expertenpodcast, der sich, sag ich mal, an Menschen richtet in diesem Land, die sich schon irgendwie mit Restrukturierung, Insolvenz beschäftigen. Aber also eine gewisse Vorbildung, glaube ich, braucht man schon, um uns folgen zu können, weil wir einfach auch mit Begrifflichkeiten um uns werfen in so 30, 40, manchmal auch 45 Minuten. Und zwischenzeitlich ist es so, wir sind jetzt im dritten Jahr, im Oktober haben wir dreijähriges Bestehen sozusagen. Ja, machen wir auch wahrscheinlich eine kleine Sonderfolge dazu. Und das ist uns natürlich entgegengekommen, dass das die Restrukturierungsrichtlinie, die Umsetzung ins deutsche Recht dann sehr schnell, rasend schnell dann auch getrieben durch Corona, durch das Parlament ging und wir das also ja im Prinzip hautnah begleiten konnten. Das muss man so sagen. Es war super spannend, das auch von ganz vielen Seiten mitzubegleiten. In der Gesetzgebung Professor Hirte, der damals im Rechtsausschuss den Vorsitz hatte oder stellvertretender Vorsitzender war, aber dieses Thema ganz eng mitbegleitet hat. Wir haben es über Berater, über Anwälte sozusagen mitbegleitet. Und das Schöne ist ja, das geht viel schneller, ist viel direkter, als wenn ich mich jetzt hinsetze mit Heiko und hier einen fünfseitigen Aufsatz schreibe, den ich dann erst noch irgendwo einreichen muss, dann wird er gedruckt. Da sind 5-6 Monate schnell ins Land gegangen. Ne? Und so sind wir halt dem viel direkter, viel schneller dran. Und das ist eigentlich das Schöne am Podcasten. Das ist vielleicht nicht immer gedanklich so tief, wobei wir auch schon echt Dickbrettbohrer-Veranstaltungen hatten, auf die wir uns dann auch echt super vorbereiten.
Das glaube ich.
Und dann ja, ist das eigentlich jetzt eine sehr schöne Mischung. Das sind nicht nur Juristen. Und was wir feststellen, so aus den Feedbacks, dass sich zwischenzeitlich auch viele Leute dafür interessieren oder mehr Leute dafür interessieren, die gar nicht so sehr aus dem, ich sage mal so, Nerd-Bereich kommen, die also schon auch eher mal in der Beratung vielleicht eigentlich sich auf andere Themen spezialisiert haben, aber sagen, Mensch, da müssen wir vielleicht auch mal ein bisschen was wissen, da holen wir dort mal rein. Und das ist ja eigentlich eine schöne Bestätigung dann auch.
Absolut.
Da hat sich ja viel geändert, auch in unserer Branche, ja, was Wissenskonsumtion sozusagen betrifft. Das ist dadurch natürlich extrem einfach geworden für die Beteiligten. Und wie Christian schon sagte, also zwischenzeitlich packen wir da auch Themen rein, wo man ein bisschen tiefer einsteigen muss. Und das bringen wir dadurch natürlich schon ziemlich schnell auch an den Hörer, im Gegensatz zu einer Zeitschrift, zu einem Aufsatz, der durchaus eine ganze Weile dauert, bis der veröffentlicht ist.
Ja, gerade in einer Situation, wo sich Dinge schnell verändern. Ein gutes Format. Passend zu dem Thema Dickbrettbohrer, ich muss direkt die Hosen mit der Vorurteil runterlassen. Ich bin, das wissen wahrscheinlich die meisten, auch kein Anwalt. Das heißt, auf der Paragraphenzwiebel bleiben wir heute wahrscheinlich eher auf der äußeren Schicht. Wer also mehr Lust hat auf den inneren, saftigen Teil mit Urteilen, Gesetzesregelungen und Co., der ist definitiv im Restruct Law Podcast an der richtigen Stelle und ich kann ihn wirklich nur empfehlen, hör häufiger selbst rein. Heute geht es bei uns ja dann um das Thema Transformation und wer da jetzt irgendwo eine Lücke in seinem Kopf hat, wir sprechen heute Transformation, aber eben auch Insolvenz, das gehört durchaus zusammen, denn die Insolvenz Anwälte und Berater sind natürlich keine Totengräber, sondern eben eher da, um sinnvolle und probate Mittel umzusetzen in brenzligen Unternehmenssituationen. Und das ist eigentlich das, was ich eigentlich heute mit euch beiden erarbeiten möchte. Und wir fangen an, fast wie, ich weiß nicht, in der Uni würde man vielleicht sagen, mit dem Krisenstadienmodell. Jetzt lacht wahrscheinlich der eine oder andere, denn das ist durchaus bekannt. Vielleicht können wir einfach einmal drüber sprechen, was das ist und welche Restrukturierungsmöglichkeiten sich eigentlich hieran zeigen lassen und zu welchen Zeitpunkten sie sich zeigen lassen. Ist eine relativ umfassende Frage. Vielleicht schaffen wir das in 2-3 Minuten, das ist jetzt ein Challenge wahrscheinlich für euch beide, aber das schaffen wir.
Heiko, du bist dran fürs Dickbrettbohren.
Ja, also das Krisenstadienmodell, ja das sogenannte oder berühmte Krisenstadienmodell, ich glaube, das ist ein Modell eines Verlaufes einer Unternehmenskrise, die, meine ich, schon jeder BWL-Student im Grundstudium einmal gesehen hat. Sie ist klassisch aufgebaut, beginnt mit der Stakeholder-Krise, einer sogenannten Vertrauenskrise der Beteiligten am Unternehmen, also allen Playern, die daran mitwirken, Unternehmensgeschehen, setzt sich fort in einer Strategiekrise, wenn sozusagen Themen, ja, ich will nicht sagen vernachlässigt worden sind, aber problematisch werden, die sich künftig sozusagen, das sagt er, das Wort strategisch auswirken können. Dann geht das weiter in die Leistungskrise, dass sozusagen hier auch intern die Performance nicht mehr gebracht werden kann. Das Ganze mündet dann darin, dass Verluste produziert werden, die sich dann, und jetzt kommen wir schon zum nächsten Punkt, liquiditätsmäßig niederschlagen und letztlich zur Insolvenzreife führen. Das Ganze ist jetzt eine Aneinanderreihung dieser Worte. Wichtig ist, sich dabei zu merken, beginnt von vorn nach hinten, dass, sag ich mal, der Handlungsdruck zunimmt und die Handlungsoptionen abnehmen. Wenn man sich das merkt, hat man es eigentlich ziemlich gut parat. Und daran aufgereiht, ja, stellen sich dann die Fragen, wie und was konkret in welcher Situation zu tun ist.
Klasse, das war 1:15. Nicht schlecht, definitiv gut zusammengefasst, glaube ich. Und ein guter Startpunkt jetzt für uns, denn ihr beschäftigt euch ja mit den Restrukturierungs-, teilweise auch Insolvenzoptionen dann. Es gibt also mehrere Zeitpunkte, wo gegebenenfalls ein Kunde, ein Mandant auf euch zukommt und sagt, wir müssen mal miteinander reden. Was ist der, wo das typischerweise passiert? Wann wird das erste Mal mit euch gesprochen?
Also ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen typischerweise und das, was wir uns wünschen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig an der Stelle. Mhm. Typischerweise wird erst relativ spät mit uns gesprochen. Also viele kommen erst, wenn echt die Liquiditätskrise im Haus ist, wenn irgendwie absehbar ist, dass das Geld nicht reicht. Wenn ich auf mein Konto gucke und den nächsten Lohn nicht mehr bezahlen kann, die Lieferanten schon irgendwie drängeln, das ist aus unserer Sicht eigentlich zu spät oder auch nicht nur aus unserer Sicht, sondern jeder, der in diesem Bereich irgendwie tätig ist, wünscht sich natürlich schon seit vielen, vielen Jahren, dass viel langfristiger das auch angegangen wird. Wir kommen nachher auch noch mal ein bisschen darauf, glaube ich, zu der Frage, wie kann ich das eigentlich verhindern, dass ich überhaupt erstmal bis in diese Liquiditätskrise komme oder was sollte ich vorher schon tun, wie erkenne ich das? Wünschen würden wir uns natürlich, wenn wir relativ frühzeitig eingebunden werden. Ich glaube, wir sind nicht richtig aufgehoben bei ganz am Anfang bei Stakeholder oder Strategie. Da gibt es andere, die das viel besser beraten können als wir. Wenn es so ein bisschen enger wird und man schon so merkt, Mensch, leistungsmäßig funktioniert das nicht mehr, ich habe Auswirkungen aufs Ergebnis und absehbar dann auch in einer Langfristperspektive wirkt sich das natürlich auch auf meine Liquidität dann aus. Das ist so ein Punkt, wo wir ganz gerne schon mal mit drauf gucken, wo wir vielleicht nicht die Hauptberater sind, aber wo wir gerade, wenn betriebswirtschaftliche Themen auf dem Tisch liegen und man dort versucht, gegenzusteuern, dass wir schon mal ein bisschen mit drauf gucken, was heißt das eigentlich juristisch dann? Ist das eine gute Idee? Was muss man vielleicht in einer mittelfristigen Perspektive noch beachten, dass er bestimmte Restrukturierungsthemen, Transformationsthemen, die man jetzt anstößt, dann nicht hinterher auf die Füße fallen können? Das ist ja, sagen wir mal so, dieses Verhindern, dass es ganz schlimm wird. Und da fühlen wir uns eigentlich sehr wohl, wenn wir schon so zeitig kommen. Wir fühlen uns natürlich auch wohl, wenn wirklich jemand in großer Not kommt. Und das darf man auch nicht aus dem Blick sehen, es gibt auch ja die Krisen, die, sagen wir mal, über Nacht über einen hereinbrechen. Mhm. Wir haben das jetzt mit Ukraine-Krieg gesehen, Lieferketten reißen ab. Das kommt ja fast über Nacht. Oder dass tatsächlich der Gesellschafter oder der Finanzierer, der immer wöchentlich Geld überweist oder da Liquidität zur Verfügung stellt, auf einmal sagt, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Dann bin ich natürlich als Geschäftsleitung total gefragt. Da sind wir natürlich auch sofort Ansprechpartner. Da muss es dann schnell gehen.
Ja, und dann überspringen wir im Grunde ja auch Phasen des Krisenstadienmodells. Anknüpfend an dem, was du, Heiko, gerade gesagt hast, nämlich der inversen Relation von Handlungsspielraum und Handlungsdruck. Das sagst du, Christian, dass es toll wäre, wenn sie sich etwas früher melden würden, als sie ist. Das höre ich so ein bisschen raus, en gros tun. Jetzt gibt es ja dann je nach Situation mehrere Pfade, die man durchlaufen kann. Könnt ihr die Optionen einmal so ein bisschen auffächern? Gibt es da eine gewisse natürliche Reihenfolge, in der man das erklären kann? Was macht da Sinn?
Ja, es gibt eine gesetzliche Reihenfolge sozusagen. Die kam auch als natürliche Reihenfolge, weil ja schlicht und ergreifend das, was wir an Möglichkeiten haben, auch an die Krisensituation und an das Fortgeschritten, an das Stadium der Krise im Prinzip anknüpft. Und da haben wir natürlich ganz klassische Sachen, die wir schon seit Beginn des BGBs und noch viel früher kennen, also schon aus Mesopotamien, dass man sich irgendwie mit seinem Gläubiger einigt, dass man sagt, komm, wir schließen Vergleich, ich kann das und das nicht liefern, nicht bezahlen, aus welchen Gründen auch immer, und lass uns einen Vergleich schließen. Das kann ich ja jederzeit machen, da brauche ich keine besondere gesetzliche Regelung dazu. Ein Stückchen weiter mit der Krise steige ich dann möglicherweise schon ein in das Staruk. Wir haben am Anfang so kurz drüber gesprochen, Stichwort Restrukturierungsrichtlinie, also ein ganz bewusst auch von der EU gesetztes, europaweit gesetztes Verfahren, was außergerichtlich ansetzt vor einer Insolvenz. Also ich darf nicht insolvent sein im Sinne von zahlungsunfähig oder überschuldet. Mhm. Also wenn ich dieses Stadium noch nicht erreicht habe, dann soll es auch einen Anreiz geben und einen gesetzlichen Rahmen dafür, dass ich mich mit meinen Gläubigern einigen kann. Wesentlicher Punkt zu dem, was ich vorher gesagt habe, Vergleich, da muss das Gegenüber, auch wenn ich mehrere Gegenüber habe, sozusagen mehrere Parteien, die müssen alle zustimmen, das geht freiwillig, im Staruk kann ich schon den einen oder anderen sozusagen in diesen Vergleich zwingen. Und dann habe ich natürlich noch, wenn ich dieses Stadium nicht schaffe, weil ich es aus bestimmten Gründen nicht erreiche, dann weitergeht mit meiner Krise, dann kann ich natürlich das, was jetzt unter dem Thema Insolvenzordnung läuft, da kann ich dann aber auch nochmal schauen, versuche ich selber das in die Hand zu nehmen als Geschäftsleitung, versuche ich das in der Eigenverwaltung, Stichwort Schutzschirm auch, dort über dieses Thema mitzusteuern? Oder gebe ich mich sozusagen dem Regelinsolvenzverfahren hin, der Insolvenzverwalter kommt, übernimmt das Ruder und ja, leitet dann die Restrukturierung ein?
Jetzt komme ich nochmal kurz zurück, Christian, zu dem Punkt, den du eben gesagt hast, nämlich, dass die Kunden sich häufig vielleicht nicht so früh melden, wie es für sie ideal wäre. Worin erkenne ich denn als Unternehmer eigentlich diese Situation?
Also die Idealantwort ist natürlich vor der Krise, weil ich bestimmte Regelmechanismen schon in meinem Unternehmen implementiere, also Stichwort Liquiditätsplanung, Erfolgsplanung, integrierte Planung, dass ich das alles miteinander auch verwebe und daraus halt eben auch über einen längeren Zeitraum, also Stichwort 24 Monate im besten Fall, so sieht es auch das Gesetz vor im Übrigen, dass ich dort natürlich ein entsprechendes Planungstool habe und mich damit auch auseinandersetze. Also es ist nicht nur zu haben, sondern mich damit auch auseinandersetze. Das ist natürlich tipptopp. Also das macht den guten Geschäftsführer aus oder die gute Geschäftsführerin, dass ich da einen Forecast habe. Es geht nicht darum, sozusagen in die Glaskugel gucken zu können, die Zukunft vorauszusagen, sondern es geht darum, dass ich überhaupt mal eine Reflexion habe, einen Punkt, an dem ich mich hinsetzen kann und gucken kann, wo geht so in etwa die Reise hin. Und da kann ich ja verschiedene Szenarien mir dann auch abbilden und dann daran mich langhangeln. Ehrlicherweise, gerade im Mittelstand und, sag ich mal so, am unteren Ende des Mittelstandes haben wir das ganz häufig nicht. Da ist natürlich das Bauchgefühl, sag ich mal, des Unternehmers gefragt, der sich irgendwann sagt, Mensch, irgendwie läuft es nicht mehr so gut. Und das ist eigentlich, wo wir uns wünschen, an der Stelle, wenn ich so weit bin, dass ich so abends mal im Bett liege als Unternehmer und sage, Mensch, irgendwie so richtig läuft das nicht. Da ist jetzt vielleicht ein Auftrag daneben gegangen, meine Preise beim Einkauf gehen hoch, ich kriege das nicht richtig umgesetzt. Beim Vertrieb, woran liegt es eigentlich? Das ist natürlich schon oftmals nämlich dann viel schlimmer, die Situation, wenn man sie mal objektiv analysiert. Und dieses Bauchgefühl, das sollte eigentlich jedem Unternehmer ein ganz großes, dickes Warnsignal sein.
Eben haben wir anlang der Krisenstadien das Thema der Insolvenz als letzte Ausführung sozusagen dann betrachtet. Da gibt es ja klare Grenzen, wann das der Fall ist und wann es nicht der Fall ist. Wie helft ihr, da Licht ins Dunkel zu bringen beim Unternehmen, wenn ihr aufschlagt? Das muss ja relativ schnell einmal geklärt sein, wie die Situation ist.
Ja. Also vielleicht nochmal einen halben Schritt zurück zu der Sache. Es steht und fällt tatsächlich vieles mit diesem Monitoring auch der Insolvenzgründe. Also Licht ins Dunkel bringt, heißt natürlich zunächst einmal, sich Überblick über das Zahlenwerk zu verschaffen. Und in den allermeisten Fällen, wenn sozusagen das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, muss man erstmal feststellen, man braucht erstmal ein paar Tage, um sich eben gerade dieses Zahlenwerk zu beschaffen, weil die Buchhaltung nicht aktuell ist, weil Themen nicht nachgearbeitet sind. Das ist natürlich eine sehr schwierige Ausgangssituation in vielen Fällen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, was wir an der Stelle auch sehen, aufgrund dieser nicht implementierten Instrumente fehlt es natürlich auch schon, sage ich mal, einer Gesamtvorstellung des Unternehmers, wohin überhaupt eine Reise gehen könnte, auch strategisch. Ja. Das heißt, vieles, was hier auch die Insolvenzordnung vorsieht, beispielsweise in Form der Eigenverwaltung, setzt auch ein Konzept voraus, dass man sich mal Gedanken macht, wo will ich mein Unternehmen im Insolvenzfall denn hin entwickeln. So, was machen wir jetzt und was müssen wir dort feststellen? Also zunächst einmal gilt es natürlich, wenn wir an Bord kommen, zunächst einmal sofort zu prüfen, ob klar Insolvenzgründe vorliegen, also verpflichtende Insolvenzantragsgründe. Das typischerweise bei Zahlungsunfähigkeit 3 Wochen, bei Überschuldung 6 Wochen. Das schauen wir uns als Erstes an. Das erfolgt in allermeisten Fällen auch mit Unterstützung entsprechender betriebswirtschaftlicher Expertise, weil man da oftmals sehr tief einsteigen muss, auch ins Zahlenwerk und vor allen Dingen auch Bewertungsfragen eine Rolle spielen, die wir so ohne weiteres auch als Juristen nicht vornehmen können. Und dann gilt es da zunächst einmal ein Zwischenfazit zu ziehen und zu sagen, wo stehen wir jetzt? Und das können Feuerwehrsituationen sein, das können aber auch Sachen sein, die zeitiger angelegt sind. Christian hat es vorhin auch schon gesagt, Stichwort drohende Zahlungsunfähigkeit, wo der Handlungsdruck für diese Insolvenzantragstellung jetzt noch nicht so stark sein muss. Kommt ganz darauf an, wann dann der Zeitpunkt kommt, wann sie denn tatsächlich eintritt, ja. Und dann davon wiederum hängt dann ab, welche Maßnahmen zu ergreifen sind. Beispielsweise sind dann noch Stundungsvereinbarungen zu schließen mit Gläubiger, kann man mit beteiligten Banken über Brückenfinanzierung sprechen, kann man beispielsweise Rangrücktrittsvereinbarungen abschließen, um Überschuldung zu beseitigen, um sich erstmal zunächst mal Luft zu verschaffen, um eben gerade dieses Konzept, was ich eben angesprochen habe, mal in groben Zügen mal zu durchdenken, um dann eben auch die Handlungsoptionen zu sehen. Wenn diese Zeit nicht bleibt und man das nicht ordentlich vorbereiten kann, dann muss man ehrlicherweise sagen, nach heutiger Lesart im Gesetz sind die Chancen nicht mehr so furchtbar hoch, noch in ein gut vorbereitetes Eigenverwaltungsverfahren zu gehen, sondern dann purzelt man eigentlich mehr oder weniger relativ rasch ins Regelinsolvenzverfahren, was eigentlich regelmäßig seitens des Unternehmers nicht gewollt ist.
Also vielleicht da noch ein bisschen anknüpfend sozusagen, wir gucken uns die Situation an. Sollte sie schon so sein, dass man Insolvenzantragsgründe im Haus hat, wo man sagt, jetzt musst du losgehen, versuchen wir sozusagen nochmal das Rad ein Stückchen zurückzudrehen. Und wir hatten es ja vorhin gesagt, um mir sozusagen etwas Zeit zu erkaufen, um auch Handlungsalternativen mir zu erkaufen. Und da kann ich gucken, kriege ich einen Zahlungsaufschub mit einzelnen Gläubigern hin, Stundungsvereinbarungen, komme ich nochmal über vielleicht einen Teilverzicht oder ähnliche Dinge, Nachrangerklärung, komme ich da sozusagen aus der zwingenden Antragspflicht nochmal raus und verschaffe mir einen Zeitraum von 6, 8 Wochen vielleicht, in denen ich dann nochmal die Handlungsoptionen durchgehen kann und sagen kann, was kann ich jetzt machen? Kann ich mir vielleicht nochmal fremdes Geld finanzieren? Vielleicht hat der Unternehmer auch Möglichkeiten, die Unternehmerin selber nochmal Geld einzulegen. Klammer auf, da schließt sich natürlich sofort die Frage an, ja, macht das jetzt überhaupt Sinn? Ne, weil ich ja immer darüber rede, dass ich Vergangenheitsbewältigung betreibe. Indem ich jetzt Geld einlege, ist ja nicht dazu da, dass ich mich in die Zukunft entwickle, sondern ich betreibe Vergangenheitsbewältigung. Ne? Alte Schulden, die da sind, die versuche ich zu bezahlen. Da muss man sich einmal fragen, macht das Sinn? Stimmt das Geschäftsmodell noch? Muss ich da vielleicht irgendwas regeln? Und kann ich das dann auch in dieser Zeit, die ich habe? Wir haben uns jetzt vielleicht ein bisschen Zeit erkauft, indem wir mit dem einen oder anderen Vereinbarung geschlossen haben. Kann ich das in dieser Zeit auch umsetzen? Das ist ja das zweite Thema. Oftmals kommt dann die Frage auf, gerade von den Finanzierern, S6-Gutachten. Also das ist ja sozusagen, wenn das Kreditinstitut schon sagt, nee, das ist jetzt so kribbelig, die Situation. Wir haben davon Kenntnis. Wir können das nicht weiter finanzieren. Wir müssten jetzt in die Kündigung unseres Kreditengagements eintreten. Das könnt ihr dadurch verhindern und das ist dann die Aufgabe an das Unternehmen, indem ihr uns aufzeigt einen Weg, bestätigt durch einen Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, der Sanierung, der da am Ende des Tages dazu führt, dass ihr wieder als Kreditnehmer hier mit uns weiter zusammenarbeiten könnt. Und das ist auch keine Frage des Wollens des Kreditinstituts, sondern das ist eine gesetzliche Vorgabe. Und so spielen, sag ich mal, so verschiedene Regularien da ineinander.
Jetzt habt ihr beide gerade verschiedene Dinge genannt, die man als Handlungsspielraum bezeichnen kann. Also das Wort Stundungsvereinbarung zum Beispiel als Option, um Zeit zu gewinnen, einfach nochmal sich die Karten in Ruhe legen zu können. Heiko, du hast aber eben auch die roten Linien so ein bisschen angedeutet, die es schon auch nicht zu überschreiten gibt, wo einfach ganz klare Grenzen gezeigt werden und dann auch ganz logische gesetzliche Verpflichtungen dann daraus resultieren. Können wir die noch einmal ganz kurz nennen, wo sozusagen für unsere Hörer liegen die roten Linien, die es nicht zu überschreiten gilt?
Ja, da kann man sehr gut anknüpfen an das, was Christian gerade gesagt hat und da auch an der Stelle mit einem in der Praxis sehr oft zu begegnenden Missverständnis vielleicht auch mal aufräumen. Nur dann, wenn ich tatsächlich noch realistische Chancen habe, diese Themen, die Christian gerade beschrieben hat, umzusetzen und das bezieht sich demzufolge jetzt mit Blick auf die Insolvenzgründe auf Stichwort Zahlungsunfähigkeit auf einen Zeitraum von maximal 3 Wochen. Da gibt es auch keinen weiteren, also grundsätzlich keinen weiteren Spielraum und bei der Überschuldung 6 Wochen. Ja, nur wenn ich diese realistische Aussicht habe, dass in diesen Zeiträumen zu schaffen, dann darf ich diese Maßnahmen in Angriff nehmen und darf diese Wege noch gehen. Sollte das nicht mehr realistisch sein, dann habe ich auch keine 3 Wochen oder 6 Wochen mehr, je nach Vorliegen des Insolvenzgrundes, sondern bin verpflichtet, den Antrag sofort zu stellen. Das bedarf natürlich trotzdem dann immer noch einiger Tage. Ein gut vorbereiteter Insolvenzantrag dauert auch ein paar Tage, den auf den Weg zu bringen, das muss man mit dazu sagen. Aber zur Wahrheit gehört, man darf dann nicht mehr weitermachen. Man darf keine Gespräche mehr führen, die aussichtslos sind. Das ist nicht gestattet. Und vor allen Dingen, das ist ja das einer der Punkte, auf die wir dann vielleicht noch kurz eingehen können, auch mit Haftung verbunden. Also ganz klar, maximal 3 Wochen bei Zahlungsunfähigkeit und maximal 6 Wochen bei Überschuldung. Das sind die Höchstfristen, die hier dafür in Anspruch genommen werden können.
Also vielleicht auch, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, wenn ich mir meine Verbindlichkeiten anschaue und die fällig sind, ich darf maximal 10% nicht zahlen. Wenn ich über diese 10%-Schwelle komme, bin ich in der Zahlungsunfähigkeit. Und die Überschuldung ist auch nicht die Überschuldung, die ich aus der normalen Handelsbilanz ablese, sondern das ist eine insolvenzrechtliche Überschuldungsprüfung, die besteht aus zwei Komponenten. Da muss man noch ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken zu der Frage, zu welchen Werten darf ich überhaupt meine Überschuldungsbilanz aufstellen, Fortführungs- oder Zerschlagungswerte, das ist alleine schon eine relativ komplexe Prüfung. Und dann muss ich die auch einmal aufstellen und sagen, wo stehe ich jetzt? Bin ich jetzt überschuldet oder bin ich nicht überschuldet? Also es ist nicht nur das reine in meine Bilanz gucken vom vorletzten Jahr, sondern das ist eine spezielle Prüfung auch. Und das muss man im Prinzip vornehmen. Und das ist auch das Erste, was wir eine Regel machen, dass wir im Prinzip reingehen und sagen, wir brauchen einmal diese Analyse. Und dann gucken wir mal, ob wir an diesem Zustand noch was ändern können. Oder wenn wir dann das nicht, da keine Möglichkeiten haben, die wir da irgendwie ausschöpfen können, dann müssen wir auch ins Verfahren gehen und dann den Unternehmer da auch begleiten.
Ja, finde ich interessant, gerade weil du, Heiko, eben ja auch die Konsequenzen nennst, also die Haftungsfragen. Und das kommt ja sogar ich habe gerade an bekannte Tennisspieler gedacht, die mit Insolvenzverschleppung Schwierigkeiten bekommen. Das ist durchaus ja kein spaßiges Thema. Wie erarbeitet ihr dann in dieser Situation, wo vielleicht ihr noch in der Grauzone seid oder einfach auch gar nicht die Fakten auf dem Tisch habt, weil gewisse Prüfungen, die du gerade beschreibst, Christian, eben noch nicht abgeschlossen sind? Könnt ihr dann zweigleisig fahren? Wie erarbeitet ihr dann die sinnvollste Option in dieser Phase des Analysierens von vielleicht 2 oder 3 Wochen, die man dann braucht?
Also zweigleisig, ne? Man guckt sich natürlich schon mal an. Wir haben in der Regel auch ein Gefühl, sage ich mal. Jetzt gucken wir uns mal erste Zahlen an. Da spielt natürlich auch Erfahrung eine Rolle. Und dann überlegt man sich schon mal, an welchem Stadium etwa sind wir? Was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Wo sind die größten Verbindlichkeiten, die gerade nicht bezahlt werden können? Macht das Sinn, mit dem zu reden? Bank, große Lieferanten, ähnliches. Und dann muss man da auch ran, da muss man auch Farbe bekennen. Das ist auch, das hat überhaupt nichts erstmal mit Jura zu tun, das ist erstmal ein Kommunikationsthema. Ich muss ja sowohl bei mir im Unternehmen einmal einsteigen in die Kommunikation. Wir sehen das ganz oft, dass je schwieriger die Situation im Unternehmen wird, umso verschlossener wird die Leitungsebene der Unternehmer selber und denkt immer, alle anderen kriegen das nicht mit. Das ist auch ein großer Trugschluss. Also typischerweise reden wir einmal mit dem Geschäftsführer und gehen dann mal durchs Unternehmen und sprechen dann auch zum Beispiel mit der Buchhalterin oder mit dem Buchhalter. Und da kriegen wir ganz oft, und das führen wir teilweise auch alleine dann das Gespräch, da kriegen wir ganz oft gespiegelt, ich sehe da hier schon seit Monaten, was hier los ist.
Die wissen, was Phase ist. Ja.
Genau.
Ja.
Das. Und selbst der Mitarbeiter an der Werkbank sagt, Mensch, also jetzt haben wir schon dreimal den Lieferanten gewechselt, ne? Warum eigentlich? Mit dem ersten hat das super funktioniert und ich verstehe das gar nicht, ne? Die haben alle so ein Gespür, wo die sagen, Mensch, irgendwas stimmt nicht, ne? Und die Unternehmer denken oft, sie können das kaschieren. Das ist kein guter Ratgeber, sondern da ist natürlich auch Kommunikation gefragt. Offenheit, da wo sie angebracht ist. Man muss jetzt da nicht jedes Detail erläutern, aber man muss schon klar sagen, liebe Mitarbeiter, das ist der Stand der Dinge. Daran müssen wir jetzt gemeinsam arbeiten. Und gerade heute in der Zeit, wo Mitarbeiter ja mit das wichtigste Gut sind im Unternehmen, ne, die ich nicht mehr so einfach finde, die ich auch mit einem aufwendigen Prozess vielleicht in mein Unternehmen geholt habe, auch mit viel Geld sie fortgebildet habe, das so aufs Spiel zu setzen, ist eigentlich überhaupt nicht logisch. Ne? Und das muss so ein bisschen das Thema Reflexion, das, was ich am Anfang gesagt hatte, wenn ich bestimmte Modelle, bestimmte Szenarien habe für mich, dann kann ich auch mich daran orientieren und sagen, Mensch, was passiert jetzt eigentlich? Dann bin ich viel besser in der Kommunikation auch. Und die muss ich dann auch einsteigen nach extern. Muss dann also auf die Gläubiger zugehen, muss sagen, das ist die Situation, wir können jetzt dies oder jenes machen. Und da muss ich natürlich auch schon jetzt unabhängig, ob ich es jetzt schon ganz genau weiß, wie der Zustand ist im Unternehmen, da muss ich relativ frühzeitig ran, weil es braucht ja alles Zeit. Wenn der Regel das Gegenüber sagt, ach so, aha, das ist ja irgendwie blöd. Da muss ich jetzt ja selber mich erstmal mit beschäftigen, muss mir mal die Zahlen anschauen, was sagt mein Warenkreditversicherer. Also das ist ja oftmals nicht so eine Entscheidung, wo ich hingehe und rausgehe aus dem Gespräch nach 2 Stunden, sage ja alles klar, haben wir geregelt.
Ja, absolut. Ich finde den Punkt mit den Mitarbeitern sehr überzeugend, weil wir, während wir hier über Liquidität, über Schuldung und relativ sachliche Dinge reden, auf der anderen Seite ja auch ein Unternehmen haben, was im Fluss ist und wo zum Beispiel schlechte Kommunikation, das kann ich aus meiner Erfahrung als Berater durchaus nachvollziehen, im Restrukturierungsbereich war das häufig ein Thema, dann ganz andere sekundäre Schäden anrichtet, die vielleicht auf lange Sicht sogar noch viel größer sind, weil dann eben die Top-Performer sich eben umorientieren, gerade in einer engen Branche.
Das ist eine Vertrauenskrise, ne? Also, ja. Also das, was wir sozusagen ganz am Anfang einer Krisenentwicklung haben, Stakeholder-Krise, da zählt das natürlich auch mit rein. Die Mitarbeiter verlieren das Vertrauen. Und das habe ich ja, kann ich ja auch weg jetzt von Insolvenz und existenzbedrohenden Krisen, bei jeder Transformation. Ich meine, ihr kennt das auch in eurer Arbeit. Ich muss immer eine gute Kommunikation mit anbei haben, damit ich die Leute mitnehmen kann. Und mitnehmen kann heißt ja, dass sie Vertrauen in mich haben. Das ist die Währung dabei, dass das Vertrauen, was sich der Unternehmer, die Unternehmerin auch jahrelang erarbeitet hat. Deswegen kommen die ja jeden Morgen wieder zu ihm und sagen, Mensch, super, es ist vielleicht nicht jeden Tag schön, aber ich arbeite grundsätzlich gerne dort. Ansonsten könnte ich nämlich auch 3 Häuser weiter zu dem gehen oder ein bisschen links gucken, zu dem anderen gehen. Ne?
Absolut. Jetzt nehmen wir mal an, wir kommen in die Insolvenz. Da sind ja in den letzten Jahren, du hast es eingangs erwähnt, Christian, neue Verfahren hinzugekommen. Andere wiederum wurden angepasst. Zwischen welchen Werkzeugen kann ich hier auswählen? Was steht mir da zur Verfügung? Da bleiben wir jetzt wahrscheinlich auf der obersten Seite der Zwiebel nur, aber dennoch, glaube ich, das macht einmal Sinn.
Also nochmal ganz dick unterstrichen, je zeitiger, umso mehr Möglichkeiten habe ich. Wenn ich schon in einer ganz engen Situation bin, wo ich Insolvenzantrag stellen muss, habe ich auch relativ wenig Auswahlmöglichkeiten. Da komme ich auch zwischenzeitlich, das ist jetzt sozusagen die letzte Gesetzesänderung, auch nicht mehr so einfach in ein Eigenverwaltungsverfahren, wo ich als Unternehmer sozusagen selber die Insolvenz meines Unternehmens durchführe. Was ja erstmal ein bisschen komisch klingt und sich jeder denkt, na, wie geht denn das? Ist natürlich so, dass er begleitet sein muss. Er muss das Fachwissen an Bord haben, in der Regel über einen entsprechenden Berater. Und er hat als Sachwalter jemanden, insolvenzerfahrene Person, also insolvenzerfahren im Sinne von Insolvenzverwaltung erfahren, mit an Bord, die genau darauf achtet, dass das auch im Sinne der Insolvenzordnung umgesetzt wird. Aber ich bin trotzdem nochmal in einer ganz anderen Position als Geschäftsführer, Geschäftsführerin, Vorstand, Vorständin, das sozusagen auch Stichwort Kommunikation, Vertrauen. Ich sagen kann, ich habe das Problem erkannt, ich gehe es aktiv an. Es ist jetzt aus bestimmten Gründen so weit gekommen, dass wir ein reguliertes gerichtliches Verfahren müssen. Aber trotzdem hat das Gericht an meinen Unterlagen erkannt, dass ich hier derjenige bin, der das auch durch diese Situation steuern kann. Begleitet entsprechend mit einem Sachwalter, aber trotzdem, wir haben hier noch die Zügel in der Hand und wir haben auch eine Idee, wie sich das alles entwickeln soll. Also es geht ja nicht nur darum, ich komme jetzt einfach das Verfahren, weil ich das meine, es ist gut, sondern ich muss da eine Idee verfolgen. Und die Idee kann nicht lauten, was teilweise auch an uns herangetragen wird, ich möchte nicht haften. Das ist überhaupt nicht die Frage, weil das kann ich in dem Fall auch gar nicht beeinflussen, sondern das ist nämlich Aufgabe des Sachwalters, das durchzusetzen. Aber je besser ich natürlich vorbereitet bin, und auch eine Idee entwickle, wo geht es hin, wie kann ich diese Restrukturierung, diese Transformation, die es am Ende des Tages ja ist, ne, mit gesetzlichen Mitteln, auch zwangsweise teilweise durchgesetzt, aber wie kann ich meinen Gläubigen jetzt ein Angebot machen, wo ich auch den Schaden minimiere, und zwar für mich als Unternehmer, Stichwort Haftung, als auch für mein Gegenüber, für die Gläubiger. Und da habe ich jetzt natürlich also das Thema Eigenverwaltung, Schutzschirm. Das nimmt sich fast nichts mehr zwischenzeitlich durch die gesetzlichen Regelungen. Es hört sich ein bisschen schöner an mit dem Schutzschirm, ist aber immer eine Eigenverwaltung mit drunter. Oder ich gehe in Regelinsolvenzverfahren. Aber auch da muss man auch mal ganz klar sagen, das ist nicht das Ende der Welt, sondern das ist zwischenzeitlich auch in unserem deutschen Insolvenzrecht gut verankert. Das ist die zweite Chance, die man dort bekommt. Vielleicht sogar die dritte, weil ich sie vielleicht vorher schon die zweite verspielt habe, vielleicht, weil ich nicht ganz aufgepasst habe an einer anderen Stelle. Aber diese Chance, die habe ich dort und die kann ich auch in dem Regelinsolvenzverfahren als Unternehmer, Unternehmerin ergreifen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist ein Zwangsvollstreckungsverfahren, das muss man auch betonen. Das geht also darum, Geld für die Gläubiger zu erlösen. Aber, und das ist sozusagen ganz wichtig in dem Zusammenhang, das meiste Geld erlöse ich für die Gläubiger in der Regel, wenn es eine Fortführungsoption gibt. Weil dann kann ich einen besseren Wert erlösen für das Unternehmen, was ich dort habe. Und das wiederum mindert auch das, was ich selber vielleicht dann an Haftungsthemen auf dem Tisch habe.
Also man sieht es eigentlich ganz gut an der Stelle auch, dass wir immer wieder auf dieses Krisenmodell zurückkommen und damit einhergehend eigentlich auch die Planung, ja, aus Sicht des Unternehmers. Ja. Und man kann das tatsächlich schon mantraartig wiederholen, dass wenn es eine vernünftige und auch belastbare Planung gibt, dann sieht der Unternehmer in der Regel, wann der Zeitpunkt gekommen sein wird, an dem er spätestens aktiv werden muss. Und das ist optimalerweise tatsächlich noch kurz vor dem Stadium der drohenden Zahlungsunfähigkeit mit der sich dann eröffnende Option, Christian hat es vorhin schon gesagt, des sogenannten Staruk-Verfahrens, also des Unternehmensrestrukturierungsrahmens, der also komplett außerinsolvenzlich läuft, der also nichts mit einem Insolvenzverfahren zu tun hat, der auch nicht öffentlich läuft. Das heißt also, diese Verfahren werden nicht in den üblicherweise hier gängigen Veröffentlichungsblättern, Insolvenzbekanntmachung etc. angezeigt. Man kann sich darüber also als Außenstehender nicht informieren. Die damit im Zusammenhang stehenden Entscheidungen des Restrukturierungsgerichts werden jedenfalls gerichtsseitig auch nicht veröffentlicht. Das ist tatsächlich ein Verfahren, wo man mit nur ganz bestimmten Gläubigern, regelmäßig sind das also Finanzgläubiger, wenn es also um eine Restrukturierung der Passivseite geht, also hier Stichwort Finanzverbindlichkeiten, ein solches Verfahren durchführen kann. Weniger, wenn es um operative oder leistungswirtschaftliche Themen geht. Wenn ich also darauf angewiesen bin, beispielsweise Mitarbeiter abzubauen, was ja durchaus mal wieder vorkommen kann. Ja, wenn es darum geht, schwierige wirtschaftliche Verträge zu beenden, aus denen ich gern raus möchte, weil die nicht mehr wirtschaftlich tragfähig sind. Das sind Themen, die lassen sich mit diesem Verfahren, mit diesem Staruk-Verfahren nicht in den Griff bekommen. Das ist dort nicht vorgesehen und vor allen Dingen ist auch nicht vorgesehen, was das Insolvenzverfahren hat, nämlich dass die Löhne und Gehälter der Mitarbeiter übers Insolvenzgeld als, sage ich mal, Sanierungsbeitrag abgesichert werden können. Das sieht dieses Verfahren auch nicht vor. Aber zurückzukommen auf dieses Stadium, in der Tat, da ist die drohende Zahlungsunfähigkeit entscheidend. Und damit ich weiß, ob ich tatsächlich nur drohend zahlungsunfähig bin, muss ich eine vernünftige Planung haben. Ansonsten komme ich da gar nicht erst hin. So. Und erst danach geht es weiter mit den anderen von Christian Grad beschriebenen Folgeoptionen der Insolvenzordnung.
Die habt ihr super aufgeschlüsselt, tatsächlich sehr hilfreich, gerade für die Hörer, die jetzt nicht tagtäglich damit was zu tun haben. Was, glaube ich, sich den roten Faden durchzieht, ist nicht nur die Tatsache, dass es was mit den Krisenstadien, mit der Zeit zu tun hat, also je früher, desto besser zum einen, aber auch mit ja den Konsequenzen der Schwere der benötigten Veränderungen, der Transformation. Du hast gerade das Thema Mitarbeiter und leistungswirtschaftlichen Veränderungen beschrieben, die dann einfach gewisse Verfahren wiederum ausschließen. Was aber sehr schön ist, ist, dass eindeutig klar wird, dass es hier nicht um Verwertung geht, sondern darum, auch den Spielraum, den man in der jeweiligen Situation dann noch, Klammern, hat zu nutzen. Für Weiterführung, das hast du gesagt, Christian, aber auch vielleicht sogar für Wertsteigerung. Wie könnt ihr das begünstigen, diesen Plan der Zukunft?
Naja, das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell verstehen und auch ein Geschäftsmodell vielleicht ändern oder anpassen. Und das gelingt natürlich auch, gerade im Insolvenzverfahren kann man sehr harte Schnitte machen. Ich kann mich von bestimmten Verträgen trennen, die mich vielleicht schon jahrelang belasten, wo ich eine Maschine geleast habe, die ich gar nicht mehr nutze, weil sich mein Produktportfolio geändert hat. Die kann ich relativ unproblematisch sozusagen hier mich von diesem Vertrag trennen, von der Maschine dann auch trennen, kann also sehr einschneidende Entscheidungen im Insolvenzverfahren treffen und kann damit natürlich das Unternehmen neu aufstellen. Jetzt muss man natürlich so ein bisschen schauen, auch dort gibt es ja dann wieder verschiedene Optionen. Also ich kann sozusagen darauf zusteuern zu sagen, Standalone zum Beispiel. Ich stelle das Geschäftsmodell so auf, dass das Unternehmen als solches weiter überleben kann, vielleicht einen Kapitalzuschuss braucht, den ich mir dann über einen Investor hole und dann kann es weitergehen. So, ich kann aber auch schauen und das ergeben dann, sagen wir so, parallele Verhandlungen, die wir auch ganz frühzeitig schon anstoßen. Passt das, was ich als Unternehmen hier habe, vielleicht in ein anderes Unternehmen mit rein? Vielleicht zu etwas geänderten Konditionen, sage ich mal. Also eine Abteilung kann ich vielleicht was anderes draus machen. Die gründet sich aus und zwei andere Abteilungen, die passen vielleicht bei einem anderen Investor, der sagt, Mensch, strategisch super, das passt für mich rein. Könnt ihr das so sozusagen passend machen, dass es für mich als neu hinzukommendes Unternehmen oder aufnehmendes Unternehmen, das also einen guten Übergang gibt. Und da können wir natürlich dann, sag ich mal, mit den sehr scharfen Mitteln der Insolvenzordnung sehr viel machen. Also Stichwort Veränderung, Transformation. Wir können mit Betriebsräten Vereinbarungen schließen. Wir können, wie gesagt, gerade Verträge deutlich schneller beenden, auch ohne eine große Liquiditätsbelastung das beenden. Das sind natürlich super Vorteile, die ich habe. Und trotzdem oder darüber kann ich dann natürlich aber auch sagen, naja, dafür, dass wir dir jetzt hier sozusagen diese Anpassungsarbeit abnehmen, musst du natürlich einen anderen Preis zahlen. Also du kriegst das hier nicht zum Zerschlagungswert, sondern es gibt dann irgendwas zwischen sogenannten Fortführungs- und Zerschlagungswert, das ist dann Verhandlungssache. Und darüber kommt im Prinzip die Wertsteigerung dann auch ins Verfahren rein, in die Kasse des Verfahrens, was ich dann am Ende des Tages an die Gläubiger ausschütte.
M&A nennt ihr Leasingverträge, Geschäftsmodelle, vielleicht auch Betriebsratsthemen. Nach 40 Minuten mit euch beiden kriegt man fast Lust auf eine Insolvenz, hätte ich gesagt. Das ist schön zu sehen, wie viele Chancen, wie viel Spielraum es gibt in dem Bereich. Dennoch, und das hast du eingangs gesagt, Christian, und auch du, Heiko, hast vorhin gesagt, Nichtöffentlichkeit des Staruks ist für einige sehr attraktiv offensichtlich. Gibt es ja das Stigma der Insolvenz. Woran liegt das? Warum ist das noch so? Oder ist es vielleicht gar nicht mehr so? Und das ist ein alter Gedanke von mir, den ich hier gerade äußere.
Ja, also das ist ein Punkt, über den wir auch schon selber oft nicht nur nachgedacht, sondern auch diskutiert haben. Einerseits gibt es einige, die sagen, naja, es hat vielleicht was mit der Kultur zu tun, dass wir uns hier in Deutschland so schwer tun würden mit einem Insolvenzverfahren. Ich hatte letztens erst Gelegenheit gehabt, auf einer Veranstaltung mit einer Professorin mich zu unterhalten, die sich schwerpunktmäßig mit Familienunternehmen beschäftigt. Die habe ich das auch gefragt, wie ihre Erfahrung ist. Die war auch viel international unterwegs und sagt, also Herr Schäfer, ganz ehrlich, dieses Thema, Stichwort Gesichtsverlust und Angst vor einer Insolvenz oder Probleme da sich hinzubewegen, das ist global zu sehen und insbesondere auch in Amerika, den man ja immer so so nachsagt, dass das Ganze zum guten Stil dazugehört, mindestens einmal Insolvenzverfahren durchlaufen zu haben, sagt sie, das hält sie für Quatsch. Ich kann das persönlich, was Amerika betrifft, nicht beurteilen. Ich sehe nur hier eines, dass natürlich unternehmerbezogen gesagt werden muss. Und das ist auch liegt in der Natur der Sache auch und ist nicht von der Hand zu weisen. Nämlich der Unternehmer, der mit seinem Unternehmen auch Risiken eingegangen ist, für die er sich beispielsweise verbirgt hat, für die er Sicherheiten gestellt hat, beispielsweise seine eigene Immobilie, wo er also weiß, ich hänge sowieso mit drin. Und der tut sich natürlich extrem schwer. Das ist, glaube ich, zutiefst menschlich. In vielen Kreisen spielt dann auch die Angst vor Gesichtsverlust eine Rolle. Weil, und jetzt kommen wir zu den Konsequenzen, was ist das Stigma? Was da ja dazu kommt, sind die Folgen. Wir haben Veröffentlichungen in Wirtschaftsauskunfteien, wo also Negativmerkmale eingetragen werden. Die Kreditwürdigkeit ist regelmäßig natürlich nicht mehr gegeben. Oftmals, leider muss man sagen, ist der Weg in das persönliche Insolvenzverfahren dann am Ende, sage ich mal, auch nicht als Risiko zu unterschätzen. Und da spielt einfach ein ganz einfaches Wort eine Rolle. Und das lautet, wie gesagt, Angst beziehungsweise vorher Gesichtsverlust. Und die Akzeptanz einfach in danach nochmal neu durchzustarten für den Unternehmer, das ist eine Riesenherausforderung, die vor allen Dingen dann auch immer schwierig ist, sage ich mal, auf Null zu stellen, weil man vorher eben gerade, wir sagten es ja vorhin schon, Vertrauen verspielt hat. Ja, sei es durch mangelhafte Kommunikation, sei es durch verschleppte Sachverhalte, die man nicht rechtzeitig geklärt und angesprochen hat. Und das ist oftmals ein Thema, wo viele hinterher sagen, nee, lieber Unternehmer, mit dir wollen wir nicht mehr. Da kommt das her. Und deswegen ist eigentlich zu sagen, je eher, desto besser, weil dann kann man eben gerade mit den Beteiligten noch sprechen. Dann sind die nämlich auch bereit, mit einem zu sprechen. Und es ist erstaunlich, das will ich vielleicht an der Stelle nochmal ergänzen, es ist erstaunlich, wie viel Akzeptanz und Verständnis man erntet, je zeitiger man auf die Stakeholder zugeht. Das ist tatsächlich so.
Also vielleicht noch ein Thema von mir dazu. Ich muss mich natürlich mal mit meinen eigenen Fehlern beschäftigen. Also ich muss mir auch eingestehen, dass ich irgendwie in der Vergangenheit was nicht optimal gelöst habe an Problemen. Und das, glaube ich, ist global, dieses Problem. Das macht keiner gerne. Ne? Wenn ich bei Amazon was Falsches bestelle, schicke ich es wieder zurück, habe ich niedrigschwellig Angebot, meinen Fehler zu korrigieren. Hier habe ich natürlich eine ganz andere Dimension. Das macht es natürlich auch schwer, sich damit auseinanderzusetzen. Und umso wichtiger ist es, dass ich sozusagen bestimmte Regeln, auch Thema Fehlerkultur im eigenen Unternehmen, wie gehe ich mit Fehlern um? Wenn ich jeden Mitarbeiter nur anschnauze, weil er irgendwas nicht richtig gemacht hat, habe ich auch selber nicht die Kompetenz oder nur sehr wenig, damit umzugehen. Je mehr ich das aber schon in guten Zeiten auch übe und das auch diese Kultur auch einbringe ins Unternehmen, umso einfacher habe ich es dann auch mal zu kommunizieren und auch mich mit mir selber zu beschäftigen, das zu reflektieren und zu sagen, Mensch, da war jetzt irgendwie ein Thema, wie kriege ich das jetzt in die Zukunft gesehen dann nach vorne wieder gut gelöst? Wir können ja alle die Vergangenheit nicht ändern. Das ist so, ich muss das auch akzeptieren. Wir erleben auch viele, die da ganz lange mit hadern und sagen, Mensch, hätte ich doch damals bloß und dies und das. Nützt einem ja nichts. Ne? Die Dinge sind, wie sie sind. Wir können sie nicht zurückdrehen. Und dann muss ich halt mich damit auseinandersetzen und sagen, wie geht's jetzt in die Zukunft weiter?
Klasse, das war ein super Schlusswort. Dem habe ich nichts zu ergänzen. Vielen Dank, Heiko, vielen Dank, Christian, für eure Zeit und den Streifzug durch das Thema Insolvenz.
Sehr gern.
Dankeschön.
Beyond Shift Happens ist eine Northern-Tech-Produktion. Northern-Techs intuitive Softwarelösung Falcon hilft Ihnen dabei, Ihre Transformations- und Strategieprojekte stressfrei und erfolgreich umzusetzen. Mehr zu Beyond Shift Happens und Falcon finden Sie auf northerntech.com und auf LinkedIn.